Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Hosts Inga Frommhagen und Nico Lobis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Heute mit der nächsten Runde Performance Talk. Wie immer beim Performance Talk mit mir im Studio ist Katharina, ihres Zeichens Performance Queen bei Webnets. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Nico, danke für die Einladung.
Ja, und wir haben heute zwei Themen mitgebracht. Zum einen wollen wir über Google Suchkonkurrenten, Search, GPT, Perplexity und so weiter sprechen. Wie ist da so aktuell der Stand? Welche Auswirkungen haben diese Systeme auf SEA und SEO? Und wir wollen über das Thema Google Shopping sprechen. Für den Nutzer sieht es eigentlich seit Jahren immer gleich aus, aber im Hintergrund tobt quasi ein Machtkampf zwischen den klassischen Shopping-Kampagnen und PMAX. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir heute. Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input. Und damit kommen wir schon zum ersten Thema, und zwar Search-GPT, Perplexity sind ja nicht im klassischen Sinne Keyword-basierte Suchmaschinen, sondern sie sind in der Lage, ja den Kontext, der dahinter steckt, zu verstehen, zu interpretieren und ja mit der Anfrage, mit der Frage des Nutzers übereinzulegen und damit entsprechende Antworten und Ergebnisse auszuliefern. Und das Ganze, wenn alles richtig gut funktioniert, auch in Echtzeit. Und das führt am Ende dazu, dass sich die Art und Weise, wie wir Menschen suchen, grundlegend ändern wird. Aber es hat natürlich auch Einfluss darauf, wie wir als Unternehmen oder wie unsere Kunden als Unternehmen es schaffen, Nutzer zu erreichen, die irgendetwas suchen. Man muss vorweg sagen, das passiert jetzt alles nicht über Nacht. Ja, es ist jetzt, wir wachen nicht alle morgen auf und plötzlich ist Google weg und wir suchen alle ganz neu. Die Marktmacht, der Marktanteil von Google ist immer noch riesig, aber trotzdem verändern sich Dinge. Was ist jetzt anders? Was heißt das für uns?
Ja, also bei der konversationellen Suche, schwieriges Wort, kann man halt, wie der Name schon vermuten lässt, einfach eine ganze Konversation mit der Maschine führen. Man stellt eine Frage und die Maschine bzw. die KI antwortet. Und darauf kann man dann wieder eine Folgefrage stellen, die halt auch Bezug nimmt auf das, was man vorher schon als Frage gestellt hat. Man kann auch sagen, nee, vergess alles, worüber wir uns heute unterhalten haben und starte das Thema halt quasi neu. Das ist halt einfach mega spannend, dass man nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss und dass man einfach Antworten bekommt. Man kann also einen tiefer gehenden Dialog führen, bekommt Hintergrundinformationen und die Antworten werden oft in einen Kontext gestellt. Und das ist halt total neu, dieser Kontext. Es gibt ja super viele Anwendungsmöglichkeiten für Search-GPT, Perplexity und Co. Und durch die vielen Anwendungsmöglichkeiten ist es halt auch kein Wunder, dass sich diese Sprachsuchmaschinen einer immer größeren Beliebtheit erfreuen. Man kommt auch gefühlt schneller an die richtige Antwort. Man kann YouTube-Videos durchsuchen. Es ist so eine richtige Antwortmaschine quasi. Google selber hat noch keine konversationelle Suche und es gibt auch keine offizielle Ankündigung von Google bezüglich eines konkreten Datums. Es hieß irgendwann mal im Frühjahr, ja, es wird vielleicht im Mai kommen, aber besser ist es halt noch nicht gekommen. Wir denken, da gibt es ein paar Gründe, warum das noch nicht so weit ist. Wahrscheinlich ist der größte Grund halt wirklich die fehlende Monetarisierung momentan. Also Google nimmt ja sehr viel Geld ein durch Werbung, also dadurch, dass Nutzer auf Anzeigen klicken oder sich halt auf Webseiten befinden und dort auf Display-Anzeigen klicken. Also das ist quasi die größte Einnahmequelle von Google. Und dann müssen sie jetzt halt erstmal sorgfältig abwägen, wie die konversationelle Suche in das bestehende Produktportfolio reinpasst. Und sie müssen halt natürlich auch so ein bisschen noch einen Feinschliff finden. Also wahrscheinlich hatten sie schon mal irgendwo eine Lösung, aber die ist dann morgen auch schon wieder ein bisschen veraltet. Also da ist natürlich auch ein sehr großer Druck auf Google, wenn sie das einführen, dass es gefühlt auch quasi schon perfekt sein muss. Ich denke, das sind so die beiden größten Hürden, warum Google halt noch nicht die konversationelle Suche gelauncht hat.
Okay, wenn man das mal zusammenfasst, also das Suchverhalten ändert sich Und dadurch, dass es sich ändert, weg von den klassischen Keyword-basierten Suchmaschinen hin zu neuen Systemen, die es halt so gibt, ändert sich aber auch die Art und Weise, wie wir als Agentur oder unsere Kunden als Werbetreibende ja auf diese Ergebnisse zugreifen können. Also so das klassische SEO, ich schreibe halt guten Content für den Nutzer, Google erkennt das und liefert den halt zu der entsprechenden Suchanfrage aus. Oder ich schreibe oder buche Google Ads Anzeigen ein auf die entsprechenden Keywords, die für mich relevant sind. Klingt jetzt alles ein bisschen einfach, aber trotzdem, so war das Grundprinzip ja oder so ist es ja auch immer noch. Das funktioniert in den neuen Systemen ja nicht, beziehungsweise noch nicht. Was heißt das für uns in der Online-Vermarktung?
Ja, gute Frage. Fangen wir mal mit SEA an, weil sich das schon noch unterscheidet, ob man als SEA-Managerin oder als SEO-Managerin unterwegs ist. Im SEA ist es so, dass es auf jeden Fall eine veränderte Auktionsdynamik geben wird. Also es wird weniger, dafür aber präzisere Suchergebnisse geben, also mehr auf die Antwort beziehend. Und somit können sich weniger Unternehmen in dem oberen Sichtfeld positionieren und der Klickpreis wird steigen. Der Klickpreis steigt so oder so schon in den letzten Jahren, in manchen Branchen immens, bei anderen noch nicht so sehr. Aber darauf kann man sich auf jeden Fall schon mal als Werbetreibender einstellen, dass die Klickpreise noch weiter steigen werden. Ich denke, es wird auch noch neue Geburtsstrategien geben. Das sind wir aber sowieso gewöhnt. Also Google erfindet sich ja da sowieso immer recht neu und anders. Also basierend auch darauf natürlich, dass der Markt sich wandelt und ähnliches. Ich kann jetzt nicht vorhersagen, welche Geburtsstrategien kommen werden, aber das kann man auf jeden Fall auch schon mal vermuten, dass es so sein wird. Außerdem denken wir, dass Longtail-Keywords definitiv gekommen sind, um zu bleiben. Also es gab ja schon mal den Hype der Sprachsuchen, schon ein bisschen einige Jahre her, dass unsere Google-Ansprechpartner auch immer gesagt haben, hey, die Leute sprechen immer mehr mit ihrem Handy. Es ist ja so, das machst du dann nicht mit einem Desktop-PC, sondern mit dem Handy. Und ihr müsst Longtail-Keywords einbuchen, mehr auf Boardmatch gehen und ähnliches. Das war so eine kleine Sau quasi, die durchs Dorf getrieben wurde. Es hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt, aber jetzt wird es sich durchsetzen mit dieser neuen mit SearchGPT, Perplexity und Co. Der Anteil der Suchanfragen, die neu sind, ist ja sowieso auch immens hoch. Das wird sich einfach mit der Art, wie gesucht wird, noch ja potenzieren nach oben. Und deswegen sollte man sein Konto schon mal darauf vorbereiten und nicht stumpf in Keywords denken, was mir natürlich irgendwie auch wehtut, weil ich Keywords sehr gerne mag. SEA ist halt einfach sehr Keywords-basiert. Aber man muss mehr in Zielgruppen denken und in Kontext, weil die Suchmaschinen das alles mehr in den Kontext setzen und einzelne Keywords halt einfach gar nicht mehr so wichtig sind. Ja, wahrscheinlich wird es auch noch neue Werbeformen geben, die halt auf der konversationellen Suche basieren. Perplexity testet jetzt in den USA zum Beispiel gesponserte Folgefragen als Erlösquelle. Sie haben halt festgestellt, nur das Abo-Modell bringt ihnen nicht so viel Geld. Und Überraschung, sie brauchen halt irgendwie Geld. Das kann halt alles gar nicht für immer werbefrei bleiben. Und deswegen ist es so, wenn ein Nutzer zum Beispiel Hilfe bei der Jobsuche braucht und in Perplexity fragt, könnte eine gesponserte Folgefrage eingeblendet werden. Da steht dann auch, dass es gesponsert ist. Und die Frage wäre dann zum Beispiel, wie kann ich Indeed nutzen, um meine Jobsuche zu optimieren? Die Antwort darauf ist wieder KI-gesteuert, also nicht gesponsert. Aber wenn die Frage schon ist, wie kann ich Indeed nutzen, um meine Jobsuche zu optimieren, dann wird die KI ja automatisch auf Indeed antworten. Also ganz spannend, klingt auch ein bisschen verrückt, aber auch irgendwie total logisch.
Okay, das war jetzt der Teil der bezahlten Suche, wenn man es mal so nennen möchte. Da bin ich auch der gleichen Meinung, das wird nicht sterben. Auch die neuen Systeme werden irgendwie sich monetarisieren müssen. Das wird weiterleben. Was ist mit SEO?
Ja, auch im SEO erstmal vorneweg ist es nicht so, dass alle schreiend im Kreis rennen. Es ist ja nicht so, dass die meisten Fragen nun sofort von der KI beantwortet werden, also von dieser Antwortmaschine, und keiner mehr auf ein Suchergebnis klicken würde oder wird. Denn die Antworten der KI stammen ja auch unter anderem von den ganzen Webseiten im Internet. Das entsteht ja nicht im luftleeren Raum oder wird von der KI irgendwie selber geschrieben. Es wird also wichtiger denn je, richtig guten Content abzuliefern. Und das erfreut ja jeden SEO. Also SEO ist wirklich schon lange nicht mehr dieses bloße Keyword-Stuffing, Linkaufbau oder ähnliches. Das war vor 10 Jahren wichtig. Content ist King, wird immer King bleiben, aber es muss auch qualitativ hochwertiger Content sein. Denn die ganzen Sprachmodelle können ja auch den Kontext dazu lesen. Also sie können das viel besser rausfiltern, als es zum Beispiel Google bisher kann. Und warum ist guter Content so wichtig? Man möchte ja in dieser Antwortmaschine Perplexity, Search GPT oder ähnliches als Quelle erscheinen beziehungsweise gelistet werden. Und das tut man halt nur, wenn die Maschine merkt, da ist guter Content, sich den Content daraus zieht und dann erscheint man halt als Link und ja, idealerweise klickt der Nutzer vielleicht dann auch noch auf den Link und liest sich halt irgendwie das Magazin durch oder ähnliches. Da muss man halt auch einfach bedenken, es gibt unterschiedliche Strategien für B2B und B2C. Ich möchte da jetzt im Einzelnen gar nicht so sehr drauf eingehen, aber es ist nicht immer alles so einfach, wie man denkt. Man muss am Zahn der Zeit bleiben, man muss einfach die Entwicklung mit beobachten. Und weiterhin, ja, langfristig, also sehe ich es ja immer etwas sehr Langfristiges, denken, aber mit einplanen, auch mittelfristig oder kurzfristig agieren zu müssen. Und natürlich haben wir die Sorge, dass weniger Klicks auf die Webseite zustande kommen. Aber Google beantwortet jetzt ja auch schon sehr viele Fragen. Also ganz viele Suchanfragen bei Google sind ja auch schon so gestellt, dass man sofort die Antwort haben möchte. Und das hat die Klicks ja auch nicht sofort kaputt gemacht. Ja, also im Prinzip kann man zusammenfassend sagen, dass die Entwicklung von Sprachmodellen ja klar eine Herausforderung für uns ist, aber auch für die Unternehmen. Es ist aber auch halt einfach eine Chance. Also um erfolgreich zu sein, muss man sich jetzt halt noch mehr Zeit nehmen, um eine Strategie zu entwickeln und die Strategie halt auch kurzfristig anpassen, wenn es denn nötig ist. Man braucht dafür einfach ein tiefgreifendes Verständnis der Funktionsweise der diversen Modelle und es ist nicht mehr ganz so einfach, in die Themen reinzukommen. Das hatten wir ja auch schon mal als Podcast-Thema, dass sich einfach unsere Stellenbeschreibung auch etwas verändern wird. Aber im Prinzip ist das ja eine super spannende Entwicklung und spielt uns ja auch in die Karten, uns als Experten darzustellen.
Perfekt. Nehmen wir mal an, also es gibt ja zwei Möglichkeiten für Google, dem Ganzen zu begegnen. Die eine ist, selber quasi alles anzubieten und selber so ein Modell in die Suche zu integrieren und damit selber zur Antwortmaschine zu werden, noch mehr als jetzt schon. Oder Variante 2, ja, sie kooperieren irgendwie und bekommen ihre Suchergebnisse oder ihre Anzeigen in die neuen Systeme. So, nehmen wir mal an, der Fall passiert nicht. Die neuen Systeme breiten sich immer weiter aus, das Nutzerverhalten bei der Suche ändert sich, Googles Marktmacht nimmt weiter ab. Was bedeutet das am Ende für SEA? Keine Werbung mehr? Irgendwann?
Ja, also SEA ist ja mehr als nur Google. SEA kann man ja auch bei anderen Suchmaschinen betreiben. Und über kurz oder lang wird halt alles monetarisiert werden. Und ob wir dann halt Suchmaschinenwerbung über SEA machen oder über andere Suchmaschinen, ist dann quasi auch egal. Also natürlich braucht man eine Strategie. Man muss das Geld, was man hat, vielleicht auf mehrere Netzwerke verteilen. Das ist natürlich auch ein Ticken komplizierter, als alles in ein System zu stecken. Aber SEA wird nicht tot sein. Suchmaschinenwerbung wird es immer geben. Aber wie halt vorhin schon gesagt, wird auf jeden Fall die Komplexität eine Herausforderung sein. Also es gibt mehr Systeme, es gibt mehr Werbeformate wahrscheinlich auch. Und das Tracking ist und bleibt halt einfach wichtig, um immer beobachten zu können, woher kommen eigentlich meine Nutzer auf die Webseite, wie kaufen sie eigentlich, über welche Werbeform machen wir eigentlich die meisten Conversions, um einfach dann zu schauen, wie kann ich das Geld, was ich habe, was man ja nächstes Jahr wahrscheinlich nicht einfach verdoppeln kann, dass man doppelt so viel Geld irgendwie ausgibt in den Suchmaschinen, wie kann ich dieses Geld strategisch sinnvoll einsetzen?
Ja, sehr schön. Bevor wir zum nächsten Themenblock kommen, das wird gleich ein ganz harter Cut, das ist ein komplett anderes Thema. Noch ein kleiner Hinweis auf unsere weiteren Angebote. Also wer noch mehr Lust und Wissensdurst hat und diesen stillen möchte, zu allen möglichen Online-Marketing-Themen haben wir kostenfreie Webinare. Es gibt unseren Blog, in dem wir regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Also einfach nachschauen, reinklicken und Wissen tanken. Und damit machen wir einen harten Cut. Wir gehen zu Google Shopping. Google Shopping sieht von außen irgendwie, habe ich gesagt, schon seit Jahren immer gleich aus. Also man hat das Gefühl, dass ja, das war so, das ist so, das bleibt so. Als Nutzer im Google Ads Account sieht es ganz anders aus. wer in den letzten 3 Jahren in einem Google Ads Account war, das werden die meisten gewesen sein, wird schon über die PMAX-Kampagnen gestolpert sein. Ende 2021 wurden die ausgerollt und ja, sind gefühlt irgendwie so mittlerweile fast das neue Normal, wenn es um Shopping geht. Noch nicht ganz, aber auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Genau, wenn beide Kampagnentypen parallel im Bereich Shopping liefen, ja, galt es, dass das Ganze gut aufeinander abgestimmt war, weil das System PMAX in dem Fall erstmal priorisiert hat. Wahrscheinlich auch aus ja, internen Gründen.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Genau, also Google braucht auf jeden Fall erstmal Daten, um das neue Format irgendwie richtig an den Start zu bekommen. Und dann kann man das ja auch einfach mal priorisiert ausspielen. Wie lief oder läuft das in der Praxis? Was heißt das?
Ja, also bisher war es tatsächlich so, dass PMAX bevorzugt ausgespielt wurde. Und wahrscheinlich hat nahezu jeder Werbetreibende von Google den Anruf bekommen, dass es jetzt PMAX gibt und dass man doch bitte umstellen soll, beziehungsweise die smarten Shopping-Kampagnen wurden auch einfach automatisch umgestellt. Also jetzt keine Angst, da gab es lange Vorankündigungen vorher. Aber tatsächlich hat das Google sehr stark beworben. Und wenn man beide Kampagnenarten parallel laufen hatte, wurde halt PMAX bevorzugt. Das sorgte dafür, dass PMAX auch ja, einen besseren ROAS hatte und die Google-Shopping-Kampagne so langsam ausgestorben ist. Wenn man das Ganze nicht im Blick hatte und gegengesteuert ist, beziehungsweise manchmal musste man ja auch oder wollte nicht dagegen steuern, weil wenn die PMAX so viel besser läuft, dann ist sie natürlich auch, hat sie eine Rechtfertigung, dann ist es ja auch total in Ordnung. Es gibt aber einfach Fälle, wo eine Shopping-Kampagne wesentlich besser läuft. Und das war dann halt immer ein bisschen ärgerlich, dass PMAX automatisch bevorzugt wurde. Da gibt es ein paar Tricks und Kniffe, was man alles im Detail machen konnte. Jetzt hat das System sich halt geändert und beide Kampagnenarten werden gleichermaßen ausgespielt. Also der Ad-Wank entscheidet, so wie das halt bisher auch bei Suchkampagnen ist. Und das sorgt dafür, dass man halt ganz andere Testszenarien zum Beispiel auch fahren kann. Also PMAX versus Shopping oder ähnliches. Es gibt aber noch super viele Fragezeichen. Die werden wir dann vielleicht im Performance Talk Nummer 5 beantworten können. Aber wir fragen uns auf jeden Fall, ob so generell die Priorisierung der Shopping-Kampagnen wegfällt. Sonst konnte man auch gerne mal mit dem Wasserfallmodell arbeiten und hatte mehrere Shopping-Kampagnen mit unterschiedlichen Prioritäten und hat den Nutzer im Funnel halt jeweils anders angesprochen beziehungsweise halt priorisiert. Das sind so noch Fragen, die wir alle haben, die wahrscheinlich dann bald mal beantwortet werden. Wir freuen uns aber einfach darauf, dass beides jetzt gleichgestellt ist und man einfach mehr Möglichkeiten wieder im Google Ads-Konto hat. Genau, also es bleibt spannend in Google Ads. Es klingt ja oft so einfach, ach, mal schnell in einer Stunde eine PMAX-Kampagne erstellen. Die läuft dann, beziehungsweise man muss erstmal ein bisschen warten, bis die Daten sammelt und dann läuft sie. Aber so einfach ist es halt nicht. Also man muss testen, testen, testen. Google Shopping auch weiterhin testen. Die Kampagnenart ist nämlich nicht tot. Wir haben Fälle, wo es richtig gut performt, besser als eine PMAX-Feed-Only-Kampagne. Und deswegen sind wir sehr gespannt auf die Entwicklung, die Konten bisher oder weiterhin für uns bieten.
Okay, jetzt haben wir über den Maschinenraum gesprochen, also das Innere des Google Ads-Accounts. Wenn wir das Ganze mal umdrehen und uns die Nutzerbrille aufsetzen, dann habe ich ja gesagt, es sieht irgendwie so aus, als wenn das seit Jahren gleich ist. Und es gibt ja neben den Suchergebnissen oder den Shopping-Ergebnissen in der Hauptsuchergebnisseite gibt es ja noch den Shopping-Reiter. Wenn wir jetzt hier live wären, würde ich fragen, wer hat den irgendwie in letzter Zeit mal benutzt? Der ist gefühlt irgendwie da und ja, er ist halt da. Aber auch da bewegt sich irgendwie was. Eine ganze Zeit lang hat sich nichts bewegt, aber jetzt bewegt sich was. Also tot ist er auch noch nicht. Wir hatten das Wort heute schon ein paar Mal. Also irgendwie stirbt heute nichts. Es lebt alles weiter, aber der Shopping-Reiter kriegt gerade irgendwie so, ja, so eine Verjüngungskur.
Ja, oder er wird wiederbelebt, könnte man sagen.
Ja, das ist vielleicht das bessere Wort. Genau. Ja. Wie wird er wiederbelebt?
Ja. Also ich finde es ganz spannend. Ich bin ja schon ein bisschen länger im Online-Marketing und ich erinnere mich an eine Schulung oder so einen Tag, einen ganzen Google-Shopping-Tag, den ich mal bei Google besucht habe. Und da wurden diverse Neuerungen und Änderungen vorgestellt, die gefühlt alle nie gekommen sind. Und das muss schon wirklich mindestens 8 Jahre her sein. Und dann lese ich jetzt den Blogbeitrag von Google und sie nennen es Big Transformation, was sie alles machen werden mit dem Shopping-Reiter. Und ich denke mir nur so, hey, das habt ihr doch schon mal vor 8 Jahren angekündigt. Das wurde bloß nicht umgesetzt, weil wahrscheinlich kaum einer den Shopping-Reiter benutzt hat. Google hatte auch nie offizielle Zahlen zugeliefert. Man konnte es auch nirgendwo auswerten. Es war dann immer nur so ein bisschen die Vermutung, dass es wahrscheinlich nicht so viel genutzt wird, sondern eher viel von Werbetreibenden, weil wir es selber natürlich total praktisch finden und uns das anschauen, wie auch die Kunden da präsentiert werden von uns. Aber ja, jetzt soll es wirklich kommen. Natürlich, wie immer, es wird ausgerollt in den USA. Ihr braucht jetzt nicht sofort zu googeln. Aber man kann sich natürlich auch über VPN oder ähnliches einfach mal Zugang schaffen zu der Ansicht, wie es in den USA aussieht. Das ist nämlich sehr spannend. Größte Änderung, die Google so sagt, und das hatten sie tatsächlich vor 8 Jahren jetzt noch nicht angekündigt, ja, das gab es damals noch nicht, ist die KI-gestützte Produktsuche. Also man sucht etwas, zum Beispiel suche ich nach einer Regenjacke zum Joggen und dann bekomme ich vor den Shopping-Anzeigen einen kurzen Text, was eigentlich wichtig ist für so eine Regenjacke. Also die Regensäule zum Beispiel oder das Gewicht. Also weiß ich als Nutzer direkt schon mal, als was ich als nächstes filtern könnte. Also Google setzt diese Suchanfrage quasi in den Kontext und man kann halt seine Suche verfeinern oder weiß halt, auf welche Merkmale man achten muss. Ansonsten soll halt noch die virtuelle Anprobe kommen. Die ist halt wirklich auch schon, wie gesagt, vor 8 Jahren angekündigt worden. Anderes neues Gimmick oder Feature soll die persönliche Shopping-Seite sein. Also, dass man seine persönliche Suche weiter fortführen kann. Man konnte vorher schon die Suche speichern, aber das war immer so visuell überhaupt nicht ansprechend. Wahrscheinlich, weil ich es als Einzige genutzt habe in Deutschland. Aber es soll einfach so eine persönliche Shopping-Seite sein, wie Überraschung man zum Beispiel schon von Amazon kennt. Und es soll auch noch eine persönliche Angebotsseite geben. Also, dass Google mir vorschlägt, welche Produkte jetzt im Angebot sind, die ich vor 2 Wochen zum Beispiel schon mal angeschaut habe. Klingt irgendwie alles so ein bisschen wie ein Angriff auf Amazon, finde ich. Ja. Sorgt hoffentlich alles dafür, dass die Nutzer die Shopping-Suche weiterhin so viel nutzen, weil das für uns natürlich auch für unsere Kunden eine riesen Einnahmequelle ist. Also das sind wirklich meistens die super gut performenden Kampagnen, also PMax und Google Shopping. Und wenn sich halt wenn die Nutzer weiterhin die Google Shopping-Suche so suchen, so benutzen, dann ist das auch für Google natürlich gut, weil sie halt mehr Einnahmen haben. Was sich noch für Werbetreibende verändert, ist zum Beispiel, dass man Videos einbinden kann. Also man muss es nicht, man kann es. Und das passt halt so irgendwie auch zum Zahn der Zeit, dass die Nutzer halt viel vielleicht auch die Systeme wechseln, Stichwort Social Search. Man sucht nach einem Produkt, man möchte aber nochmal ein Video dazu sehen und geht dann halt auf ein anderes System. Muss man vielleicht bald nicht mehr, wenn der Werbetreibende ein Produktvideo eingeblendet hat, wie die Handtasche oder die Regenjacke denn am Modell aussieht. Und jetzt werden wahrscheinlich viele stöhnen und sagen, ich habe ja gar kein Video. Ja, kein Problem. Im Merchant Center wird es das Google Product Studio geben. Und da kann man KI-basierte Videos erstellen aus dem Produktfoto inklusive dem Zusatz kleiner Videoinhalte und Anzeigentitel. Also mega coole Sache eigentlich für den Nutzer und für den Werbetreibende und für uns.
Ja, sehr cool. Klingt auf jeden Fall nach viel Bewegung. Also auch wenn Google mittlerweile ein Riesenverein ist, sie scheinen sehr flexibel unterwegs zu sein, auf alles Mögliche versuchen zu reagieren. Also insofern, die werden ihre Marktmacht nicht von nicht kampflos quasi preisgeben. Die werden sich wehren und das wird für uns spannend bleiben. Deswegen wird das bestimmt nicht der letzte Performance-Talk gewesen sein, den wir gemacht haben. Es wird immer weiter laufend Änderungen geben. Genau, und das ist schon mein Stichwort. Wir sind am Ende des Performance-Talks angekommen, also zumindest dieser Folge. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal für noch mehr Wissen. Schaut den Blog vorbei, besucht die Webinare. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Hat wie jedes Mal Spaß gemacht. Vielen Dank, Katharina, dass du dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Webnetz-Snacks.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.